Yes, Jesus, wir lieben dich und wir erheben dich und wir danken dir, dass du uns zurückliebst, Jesus. Danke, dass deine Liebe für uns viel, viel größer ist, als jemals unsere Liebe für dich sein könnte. Und danke, dass du uns zuerst geliebt hast und dass wir dich zurücklieben dürfen. Danke, dass wir dieses Privileg haben dürfen, dich zu kennen, Jesus, und sagen zu dürfen, ey, Jesus, ich liebe dich. Und danke, dass deine Antwort, egal wer wir sind, egal was wir tun, egal was wir getan haben, egal was wir denken, egal was auch immer passiert, dass deine Antwort immer ist, Tobias, ich liebe dich, ey, ich liebe euch Menschen, ich hab euch lieb und ich gehe sogar für euch ans Kreuz. Danke, Jesus. In Jesu Namen, Amen.
Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich richtig, hier sein zu dürfen. Liebes Lobpreisteam, ich liebe euch auch. Danke für die Zeit, dass ihr uns reingenommen habt. Das ist der Moment, wo ihr jetzt klatscht eigentlich. Okay, ja. Mein Leben, ich weiß nicht, ob ihr mich kennt, aber mein Leben ist up and down. Mein Leben ist ziemlich chaotisch und geht mal rechts, mal links, mal läuft's richtig gut, mal läuft's richtig, richtig schlecht gefühlt. Und eine Sache, die ich wirklich verstanden habe in den letzten paar Jahren ist, dass wir in einem Spannungsfeld leben. Ich glaube, das Spannungsfeld, das Wort ist der Lieblingsbegriff von unserem Pastor Albert aus Hannover. Und zwar vor ungefähr 6-7 Jahren bin ich aus dem schönen Goslar, aus dem Harz nach Hannover gezogen zu meiner Frau. Und wir waren schon 2 Jahre lang verheiratet und hatten eine gemeinsame Wohnung in Goslar. Und uns war klar, weil sie hat in Hannover gearbeitet, ich habe in Goslar gearbeitet, ich hatte eine Firma in Goslar. Und uns war klar, dass wir so nicht leben wollen. Also wir wollen uns nicht nur am Wochenende sehen, sondern auch unter der Woche, weil es ist anstrengender, kann ich euch sagen, aber es ist auf jeden Fall cool, wenn man sich auch mal jeden Tag sieht und nicht nur am Wochenende. Und deswegen war früher oder später klar, wir müssen so richtig zusammenziehen. Und dann hat sie sich tatsächlich beworben in Braunschweig, weil das ist so das Nächste für sie gewesen. Sie hat sich sogar in Wolfenbüttel beworben bei einer Firma, die Schnaps herstellt. Also Jägermeister, für die, die das nicht kennen. Ich weiß nicht, ob das Sünde ist, da zu arbeiten, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie den Job nicht bekommen und wir haben nicht All You Can Drink Jägermeister zu Hause. Sie hat alles probiert, um in Richtung Hannover, in Richtung Goslar zu kommen und es hat nicht geklappt. Und deswegen war früher oder später klar, okay, dann muss ich den Schritt wagen und muss nach Hannover ziehen und sozusagen hier die Zelte abbrechen. Und wir dachten so, okay. Und dann sind tatsächlich fast 2 Jahre vergangen und ich war immer noch in Goslar und sie war immer noch in Hannover und irgendwie ist nichts passiert. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt, das gibt so ein Sprichwort, man sitzt da mit einem offenen Mund und man wartet, dass die gebratenen Tauben einen in den Mund fliegen. Ja, ich weiß, deutsche Sprache ist schwierige Sprache, steht dafür, man wartet einfach, dass das Gute einem passiert, ohne etwas zu tun. Und genau das hat unsere Situation sehr, sehr gut beschrieben, weil wir wussten, der Weg führt uns nach Hannover, aber wir haben einfach ganz normal weitergemacht und haben uns quasi nur am Wochenende gesehen. Was übrigens sehr entspannt war, nein, Spaß. Okay, war kein witziger Witz. Gut, also auf jeden Fall haben wir uns noch am Wochenende gesehen und dann war irgendwann klar, wir müssen etwas ändern, weil so geht es nicht weiter. Und wir haben angefangen, Schritte zu gehen. Wir haben angefangen zu schauen, wo könnten wir denn in Hannover leben? Wo könnte ich arbeiten? Wie könnte das Ganze aussehen? Und gefühlt haben wir nur so einen kleinen Schritt gemacht und innerhalb von 3 Monaten war der komplette Umzug durch, waren umgezogen. Ich hatte eine neue Firma in Hannover, irgendwie in Clausthal, in Goslar, alles abgebrochen. Es ging so, so schnell. Und das ist für mich ein Bild für, ja natürlich, wir vertrauen Gott, dass er Türen öffnet, wir vertrauen, dass Gott ein guter Gott ist, der gute Pläne für uns hat, aber gleichzeitig fordert uns Gott heraus, auch Schritte zu gehen, nicht einfach nur da zu sitzen, sondern zu sagen, hey, du weißt, dass du nach Hannover musst, Tobias, dann kümmere dich doch mal drum und check doch mal ab, wo könntest du wohnen, wo könntest du arbeiten, wie könnte das abgehen? Und in diesem Spannungsfeld zwischen Vertrauen auf Gott und selber Verantwortung übernehmen, selber Schritte gehen. Ich glaube, das ist das Spannungsfeld, in dem ich lebe oder leben darf. Und ich bin dann ja nach Hannover gekommen und da habe ich nochmal ganz neu gelernt, weil mein Leben vor Hannover war eigentlich wirklich so, ich sitze da und alles fällt mir irgendwie zu. Und wenn mir nichts zugefallen ist, dann ist auch nichts passiert. Und ich habe einfach so, ja, wie sagt man, in den Tag hineingelebt ein Stück weit. Und in Hannover durfte ich dann lernen, insbesondere durch unseren Pastor Albert, durfte ich lernen, dass es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen. Es ist wichtig, sich Gedanken zu machen. Es ist wichtig, sich Pläne zu machen. Und es ist auch wichtig, dann Schritte zu gehen. Aber trotzdem leben wir in diesem Spannungsfeld zwischen Verantwortung und Vertrauen. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich weiß, ich rede sehr schnell. Aber wenn du jetzt nichts mitgenommen hast, wir leben in einem Spannungsfeld. Das solltest du dir merken. Und jetzt habe ich eine Frage an uns, an euch. Was waren denn die größten Fehler von König David? Also nur kurz zum Update, König David war der kleine Junge, der mit der Schleinschleuder gegen den Riesen gekämpft hat. Der Riese ist umgefallen und später ist dann König David geworden, ein richtig cooler Typ. Was waren denn die größten Fehler von König David? Hat jemand eine Idee? Ja.
Der war nicht im Krieg,
ja, guter Punkt. Was fällt euch sofort, also was ist mir sofort eingefallen, als ich an die Fehler von König David gedacht habe? Bathseba, genau. Er hat seine Nachbarin gesehen, die verheiratet war, er war auch verheiratet, er hat die auf dem Balkon gesehen, die war am Baden, er hat gesagt, wow, die Frau muss ich haben, hatte sich geschnappt. Und das Problem war aber, Bathseba war ja schon verheiratet und der Mann stand dann im Weg. Und Bathseba ist auch noch schwanger geworden und jetzt stand er in der Bredouille und er hat dann tatsächlich den Mann von Bathseba an die Front geschickt, mit dem Wissen, dass er dort getötet wird. Das heißt, David hat nicht nur Ehe gebrochen, hat sie einfach genommen, was ihm nicht gehört. Er hat auch noch gemordet. Er hat, ja, das, ich würde das intrigisch schon nennen, also er hat richtig viel Mist gebaut. Darüber hinaus noch ganz viele andere Sachen, aber das sind so die Hauptdinger, woran man denkt. Wenn er da gewesen wäre, genau. Deswegen immer nach vorne in den Krieg, Leute. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also auf jeden Fall in diesem Bewusstsein, wer David ist, was er getan hat und was seine schlimmsten Fehler waren, lese ich die Bibel und stolpere dann über 2. Samuel, Kapitel 24, Verse 1 bis 17. Und jetzt wird es sehr anstrengend, weil ich lese jetzt einmal diesen kompletten 17 Verse vor und ich hoffe, dass ihr irgendwie dranbleiben könnt, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir die einmal gemeinsam lesen. Und zwar steht da, und wieder entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er reizte David gegen sie auf zu sagen, geh hin, zähle Israel und Juda. Da sagte der König zu Joab, dem Heerobersten, der bei ihm war, zieh doch umher in alle Stämme Israels, von Dan bis Beersheba, ihr sollt das Kriegsvolk mustern, damit ich die Zahl des Volkes kenne. Joab aber sagte zum König, der Herr, dein Gott, mag zu dem Volk, so viele sie auch sein mögen, noch 100-mal mehr hinzufügen, während die Augen meines Herrn des Königs es sehen. Aber mein Herr und König, warum denn hat er Gefallen an einer solchen Sache? Doch das Wort des Königs blieb fest gegen Joab und gegen die Obersten des Heeres. So zogen Joab und die Obersten des Heeres vor dem König aus, um das Volk Israel zu mustern. Und sie gingen über den Jordan und begannen bei Aröer, bei der Stadt, die mitten im Flusstal liegt, und gingen weiter auf Gad zu und nach Jaza hin. Und sie kamen nach Gilead und in das Land der Hethiter, nach Kadesh. Und sie kamen nach Danjan und die Umgebung von Sidon. Und sie kamen zu der befestigten Stadt Tyros und zu allen Städten der Hiviter und der Kanaaniter. Und sie zogen hinaus in den Süden von Juda nach Beersheba. Also, jetzt kommt die Zusammenfassung. Und sie zogen im ganzen Land umher und kamen am Ende von 9 Monaten und 20 Tagen nach Jerusalem zurück. Und Joab gab dem König das Ergebnis der Musterung an. Und zwar gab es in Israel 800.000 Wehrfähige, die das Schwert zogen, und die Männer von Juda waren 500.000 Mann. Aber nachdem David das Volk erzählt hatte, schlug ihm das Herz. Und David sagte zum Herrn, ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Und nun, Herr, lass doch die Schuld deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Und als David am Morgen aufstand, da geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten Gad, dem Seher Davids, wie folgt. Geh hin und rede zu David, so spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor, wähle dir eins davon, dass ich es dir tue. Und Gad kam zu David und teilte ihm das mit und sagte zu ihm, sollen dir 7 Jahre Hungersnot in dein Land kommen oder willst du 3 Monate vor deinen Bedrängern fliehen, während sie dir nachjagen, oder soll 3 Tage lang Pest in deinem Land sein? Nun überleg und sieh zu, was für eine Antwort ich dem zurückbringen soll, der mich gesandt hat. Und David sagte zu Gad, mir ist sehr Angst, lass uns doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind groß, aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Da gab der Herr die Pest in Israel vom Morgen an bis zu der bestimmten Zeit. Und es starben von dem Volk von Dan bis Beersheba 70.000 Mann. Und als der Engel seine Hand über Jerusalem ausstreckte, um es zu vernichten, da hatte der Herr Mitleid wegen des Unheils und er sprach zu dem Engel, der unter dem Volk vernichtete, genug, ziehe jetzt deine Hand ab. Der Engel des Herrn war aber gerade bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Und als David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zu dem Herrn und sagte, siehe, ich habe gesündigt und ich habe verkehrt gehandelt. Aber diese Schafe, was haben sie getan? Lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters sein. Puh, jetzt atmen wir einmal ganz kurz durch. Aber die Geschichte ist eigentlich relativ einfach. David hat auf einmal die tolle Idee, sein Volk zu zählen, beziehungsweise wen habe ich denn hier eigentlich an Kriegsleuten. Alle raten ihm, das nicht zu tun. Er ist aber fest in seinem Entschluss, das zu machen, schickt seine Leute los. Die ziehen rum, 9 Monate und 20 Tage, kommen wieder. Und in dem Moment, als sie wiederkommen, fällt es David wie Schuppen von den Augen. Und er sagt, boah, ich habe gesündigt, ich habe was Schlechtes getan. Der Seher Gad sagt ihm, ey, du hast drei Möglichkeiten, entweder 7 Jahre Hungersnot, 3 Tage Pest oder 3 Monate vor deinen Bedrängern fliehen, entscheide dich. Und er entscheidet sich für die Pest und dann kommt die Pest und 70.000 Leute sterben. Einmal so ganz schnell, hätte ich auch einfach nicht vorlesen können müssen, sondern einfach zusammenfassen müssen, nein, Spaß. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie wir das jetzt von Anfang bis Ende aufdröseln. Und zwar der erste Moment, als ich das gelesen habe, dachte ich, ich habe es wirklich nicht verstanden. Und ich habe es 3-4 Mal gelesen, um rauszufinden, wo ist denn hier der Knackpunkt? Wo steht denn, warum David gesündigt hat? Was war das Problem? Weil ich habe doch gelernt, es ist doch schlau zu wissen, wen habe ich denn eigentlich? Wenn jetzt morgen Angriff kommt von meinen Feinden, dann wäre es doch gut zu wissen, wie viele Feinde kommen da, wie viele Leute habe ich? Das ist doch voll schlau. Das ist genauso schlau, wie wenn ich ein Haus bauen will, dann mache ich mir Überlegungen, wie viel Geld brauche ich, wie viel Geld habe ich, wie viel Finanzierung brauche ich. Das ist genau das Gleiche. Wenn ich eine Kirche baue, wir bauen ja gerade in Hildesheim Kirche, dann mache ich mir auch Gedanken, wie viele Leute brauche ich denn, um eine Kirche zu starten? Ich gehe nicht einfach blind rein. Und genau das Gleiche hat David hier auch gemacht. Aber wir finden gleich raus, woran das lag, was das Problem war. Wenn meine Frau und ich uns streiten, also das kommt nicht oft vor, also meistens ist es ihre Schuld, wenn wir uns dabei streiten, dann kommen wir immer an den Punkt, dass ich sage, ja, Schatz, du musst ja immer das und das machen, du musst ja immer das und das sagen. Und genau so startet hier das in Vers 1. Und da steht, und wieder entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Also das heißt, wieder bedeutet, das ist schon ein paar Mal passiert. Und wer die Geschichte von Israel kennt, ist immer eigentlich die gleiche Geschichte. So, das Volk Israel ist mit Gott unterwegs, alles läuft richtig gut. Und auf einmal vergisst das Volk Israel Gott und sie machen ihr eigenes Ding. Sie fallen auf den Boden, sie wissen nicht, was sie machen sollen. Sie schreien um Hilfe, Gott hilft ihnen, er rettet sie. Und dann geht das Gleiche von vorne los. Und zwischendurch ist Gott zornig auf sie, weil sie eben Quatsch machen. Und hier startet es genau damit und wieder entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Das heißt, wir haben also ein Problem und wir haben die Reaktion Gottes sozusagen auf dieses Problem. Und auch damit hatte ich richtig Probleme, weil ich musste jetzt erstmal checken, was ist denn der Zorn Gottes? Und tatsächlich hat meine Tochter mir da sehr gut geholfen. Und zwar, wenn ich an Zorn denke, dann bin ich richtig emotional. Dann bin ich richtig sauer und ich würde am liebsten alles, naja, kaputt hauen will ich jetzt nicht sagen, also so einer bin ich ja nicht. Aber ich bin wirklich richtig sauer in dem Moment. Und gerade wenn meine Tochter Quatsch macht, dann kann ich richtig emotional richtig sauer sein. Und gestern Morgen hatten wir aber eine Situation, sie ist 4 Jahre alt, also wird jetzt fast 5 und es ist wirklich manchmal schwierig mit ihr. Also mit meiner Tochter, mit meiner Frau nicht. Und sie hat Quatsch gemacht und ich habe sie in ihr Zimmer geschickt, habe gesagt, Frieda, so kannst du dich nicht benehmen, das geht nicht. Und ich habe richtig diesen Zorn in mir gespürt, aber nicht diesen emotionalen Zorn, sondern einfach diesen Zorn, Frieda, das ist nicht okay, was du machst, du musst das anders machen. Und ich muss dir das jetzt klar machen, weil wenn ich dir das jetzt nicht klar mache, dann wirst du in deinem Leben niemals erfolgreich sein. Du wirst niemals in diesem Leben klarkommen, weil es ist immer klar, dass es eine Konsequenz gibt, wenn etwas passiert. Und ich habe richtig gemerkt, das hat mich zornig gemacht, aber zum Guten. Also ich wollte das Beste in diesem Moment für sie. Ich habe wirklich gesehen, diese kleine Frieda, irgendwann wird sie größer und größer und sie kommt in dieses Leben und ich möchte, dass sie gut vorbereitet ist. Und deswegen darf ich und muss ich sie erziehen. Und ich glaube, wenn Gott zornig auf uns ist, dann ist das der gleiche Zorn. Er will das Beste für mich. Und er sagt, Tobias, aber das, was du gerade machst, das ist nicht gut für dich. Und deswegen, klatsch, 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 komm mal wieder klar, komm auf die richtige Spur. Und ich glaube, genauso war das hier auch bei dem Volk Israel. Gott hat das Volk Israel geliebt, er hat David geliebt und hat aber gesagt, ey, das, was ihr gerade macht, ist nicht richtig. Und deswegen Zorn ist quasi die gerechte und kontrollierte Reaktion auf unsere Verfehlung von Gott. Und das ist, glaube ich, ein anderer Zorn als den wir ganz oft als Menschen verbinden. Und er reizte David gegen sie auf, zu sagen, geh hin, zähle Israel und Juda. Und ich lese das und habe schon wieder das nächste Fragezeichen im Kopf und denke mir so, Herr Gott, du bist zornig auf mich und deswegen führst du mich jetzt in Versuchung oder was? Deswegen reizt du mich jetzt, dass ich das Volk zähle? Und ich habe es wirklich nicht verstanden und habe dann aber eine Parallelstelle entdeckt, die richtig interessant ist. Und zwar in der Bibel gibt es ganz oft Parallelstellen. Da wird die gleiche Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählt. Und wir finden die gleiche Geschichte in 1. Chronik 21, Vers 1. Da geht es nämlich genau darum, was passiert ist, aber aus einer anderen Perspektive. Und da steht, und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Und jetzt müssen wir diese beiden Bibelstellen irgendwie in Verbindung bringen, weil in der einen steht das eine, in der anderen steht das andere. Und ich glaube fest daran, dass wir einen souveränen Gott haben. Ich glaube, dass wir einen Gott haben, der auf dem Thron sitzt. Und ich stelle mir das so vor, alles, was passiert, geht über seinen Schreibtisch. So, und entweder er stempelt das ab und er sagt, ja, okay, das geht durch, oder er stempelt es nicht ab und es geht nicht durch. Und ich glaube, in diesem Moment hat Gott abgestempelt, Satan, du darfst jetzt mal an Davids Herz ein bisschen kitzeln. Und deswegen hat Gott das zugelassen, dass der Teufel an Davids Herz arbeitet. Und der Teufel, er trifft etwas in Davids Herz, was irgendwie schon da war. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, der Teufel hat nicht etwas erzeugt in Davids Herz, aber in Davids Herz war schon da dieses, jetzt kommen wir nämlich langsam an den Punkt, ich glaube, in Davids Herz war schon da, wow, was habe ich hier eigentlich für ein Königreich geschaffen, oder? Wow, guckt ihr euch mal an, wie viele Leute ich hier habe und so weiter, wie viele Kriege ich gewonnen habe, was ich hier schon für einen tollen Tempel habe und so weiter. Ich glaube, das waren die Gedanken, die irgendwo tief in Davids Herz drin waren. Und der Teufel kitzelt diese Gedanken raus und sagt, ey, lieber David, zähl doch mal, wie toll deine Armee wirklich ist. Und dann kannst du dich in Ruhe ausruhen, weil dann weißt du ja, du hast über 1 Million wehrkräftige Menschen. Dann kannst du in Ruhe schlafen, weil du weißt, was für ein cooler Macker du bist. Und ich denke mir so, wie kann das sein, David? Ich habe dich eigentlich anders in Erinnerung. Ich kenne dich doch eigentlich anders. Weil wenn wir in den Kontext von Davids Leben schauen, dann hat David alles schon erlebt. Also er hat alles erlebt. Er hat Ehebruch erlebt, er hat Krieg erlebt. Er hat erlebt, wie Gott ihn immer wieder gerettet hat. Wie Gott es war, der ein Wunder getan hat in seinem Leben. Und wie er nicht aus eigener Kraft gewonnen hat. Er hat alles durchstanden letztendlich mit Gott. War an diesem Punkt und eigentlich schon am Ende seines Lebens fast. Und trotzdem fällt er kurz vor seinem Tod eigentlich letztendlich nochmal so richtig auf die Schnauze. Ja, das ist so, definitiv. Und das ist mein erster Punkt, dass wenn es so jemanden wie David erwischen kann, dann kann es genauso gut auch mich erwischen und es kann genauso gut auch dich erwischen. Und ich glaube, egal wie sicher wir uns fühlen in unserem Leben, egal wie viel wir schon erlebt haben, Ups and Downs mit Gott, vielleicht auch manchmal ohne Gott, aber wo wir immer wieder durchgekommen sind, wo Gott immer wieder durchgekommen ist, es kann uns jeden Tag erwischen, dass auf einmal etwas in unserem Herzen beginnt zu wachsen, was uns einfach nur von Gott wegziehen kann. Und ich finde das so krass, weil das, was der Teufel hauptsächlich benutzt, um uns von Gott wegzubekommen, weil das ist sein einziger Auftrag, das, was der Teufel ganz oft benutzt, ist entweder, Tobias, du bist der krasseste und coolste Typ, du kannst es alleine. Du bist so cool, du bist der Hammer, guck mal, was du alles schon geschafft hast und du hast eine tolle Frau und eine tolle Tochter und guck mal, und die anderen, die finden dich ja so toll. Entweder benutzt der Teufel dieses Extrem oder der Teufel benutzt das andere Extrem. Guck mal, Tobias, du kannst gar nichts. Du kriegst überhaupt nichts hin. Schau mal die anderen an, guck mal, wie viel der schon geschafft hat und wie viel Geld der verdient hat und keine Ahnung, wie toll der singen kann, wie toll der Gitarre spielen kann, wie toll der keine irgendwas. Und du, Tobias, du kannst gar nicht. Gar nichts. Und ich finde das so krass, dass der Teufel genau die beiden entgegengesetzten Dinge benutzt, um sie gegen uns zu benutzen. Und jetzt ist die Frage, wo stehen wir jetzt gerade? Wo fallen wir von dem Pferd gerade auf welcher Seite runter? Und ich möchte uns einfach ermutigen, jeden Tag aufs Neue Gott zu suchen und zu sagen, Gott, wo stehe ich gerade mit meinem Herzen wirklich? Bin ich gerade der Allergeilste? Oder bin ich gerade der gar nichts kann? Gott, mein Leben gehört dir, egal wie ich mich gerade fühle. Und ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist. Und jetzt geht es ja weiter, als David diesen Auftrag gibt und er sagt, hey, zählt doch mal das ganze Volk, beziehungsweise das Kriegsvolk, damit ich weiß, wie viele Leute ich eigentlich habe. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass wir Kirche in Hildesheim bauen, dass wir Kirche auch in Hannover nach wie vor bauen. Und wir haben teilweise über 450 Gottesdienstbesucher am Sonntag, morgen. Wir haben über 300 Leute, die aktiv zu unserer Kirche gehören. Und unser größtes Ziel ist es, Menschen zu entwickeln. Dass Menschen Schritte machen, dass sie vorankommen in dem, was Gott ihnen gegeben hat. Wir alle kennen vielleicht diese Geschichte von den Talenten. Ne? Gott hat uns etwas anvertraut. Er hat uns Zeit anvertraut, er hat uns Geld anvertraut, er hat uns bestimmte Fähigkeiten anvertraut. Und die Elim Hannover steht einfach nur dafür da, dass Menschen immer mehr in das hineinkommen, was Gott für sie vorbereitet hat. Und egal, was wir tun, egal, welchen Dienst wir tun, egal, welchen Gottesdienst wir tun, alles soll dafür sein, dass Menschen in das hineinkommen, was Gott für sie vorbereitet hat. Und das bedeutet, wenn ich da hineinkomme, das bedeutet, ich muss Verantwortung übernehmen. Ich muss Verantwortung übernehmen für mein Leben, für meine nächsten Schritte und muss mir überlegen, gemeinsam mit meinen Mitarbeitern, wo stehst du gerade, wo ist dein nächster Schritt, wo kannst du hingehen? Und die Verantwortung, die liegt bei uns, da gemeinsam gesunde Schritte zu gehen. Genau das gleiche in der Elim Hildesheim. Wir gründen da gerade und es ist anstrengend, kann ich euch sagen. Es ist nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Und auch da machen wir Pläne. Wir überlegen uns, was sind die nächsten Schritte. Wir wollen keine Schritte zu viel gehen, aber auch nicht zu wenig, sondern wir wollen in Verantwortung da weitergehen. Wir planen Dinge, wir budgetieren Dinge, wir machen eine Strategieentwicklung. Wir haben einen Dienstplan, den ihr auch habt. Das sind alles wichtige Dinge. Und deswegen glaube ich, Verantwortung übernehmen ist doch etwas Gutes. Und das, was David da getan hat, war doch Verantwortung übernehmen, zu zählen, hey, wie viele Leute sind wir eigentlich? Was passiert denn, wenn morgen das und das passiert? Das ist doch strategisch voll schlau. Und deswegen mein zweiter Punkt ist, nicht, dass ihr mich falsch versteht, mein zweiter Punkt ist, Planung ist etwas Gutes. So, dass wir das einmal geklärt haben. Planung ist etwas Gutes, aber es kann zu etwas Schlechtem werden, so wie fast alles in unserem Leben, wenn wir die falsche Perspektive auf etwas haben, dann kann es was Schlechtes für uns werden. Lass mir ein kurzes Beispiel geben. Ich glaube sogar, dass Bibellesen zu etwas Schlechtem werden kann. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, wie kann das sein? Aber wenn ich nur noch in meiner Bibel wälze und nur noch Studie über Studie lese und die Bibel lese und Bibel lese, aber da kein bisschen Leben drin ist, dann bringt mir das genau gar nichts. Und ich weiß, manchmal morgens, wenn ich meine Bibel lese, dann sitze ich da nur und lese die Bibel, weil ich weiß, ich muss die Bibel lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Na, wahrscheinlich nicht. Und dann merke ich, da ist gerade gar kein Leben drin in dem, was ich gerade tue. Und das ist genau das, wie der Teufel Dinge gegen uns verwenden kann. Er sagt, Tobias, du musst Bibel lesen und du, wenn du das nicht verstehst und noch eine Studie und du vertiefst dich so hinein, dass du gar nicht mehr merkst, wie dich das von Gott wegbringt, weil du keine persönliche Beziehung mehr dazu hast. Und so kann auch Planung, so wie bei David, was Schlechtes sein, wenn uns das von Gott wegzieht. Und sogar Joab war sein Herr Oberste, der warnt hier König David und sagt, hey, willst du das wirklich tun? Und wer den Joab so kennt, das war auch kein so ein ganz cooler Typ. Also der hat auch richtig viel Mist gebaut und war eigentlich einer, der zwar militärisch und strategisch richtig stark war, der aber schon ziemlich manipulativ auch war, skrupellos und auch echt ein gefährlicher Typ. Der hat so ein paar Leute einfach umgebracht oder die ihm nicht gepasst haben. Aber sogar so einer wie Joab sagt, ey, David, irgendwas läuft dir verkehrt. Und Joab ist der Herr Oberste. Das heißt, er hat doch eigentlich das größte Interesse daran zu wissen, wen habe ich hier eigentlich, wen kann ich wie einplanen und so weiter. Und das finde ich so krass. Sogar so einer wie Joab checkt, dass hier was verkehrt läuft und versucht, David noch zu retten. Und ich weiß nicht, ich möchte euch jetzt nicht ermutigen, dass jede Person in euer Leben reinquatschen darf. Ich glaube, es ist nicht so cool, wenn Alain und ich keine Beziehung haben und ich komme zu Alain nach dem Gottesdienst und sage, du hast heute richtig doof gespielt oder du hast nicht genug gelächelt. Ich glaube, das ist nicht okay. Aber Alain und ich haben eine Beziehung, das heißt, wenn es so gewesen wäre heute, dann hätte ich morgen, also wir machen sonntags kein Feedback, kein positives, kein negatives, dann hätte ich ihn morgen anrufen können, hätte sagen können, Alain, du hättest ein bisschen mehr lächeln können. Ich lade euch nicht ein, ermutige euch nicht, dass jeder Hans und Franz in euer Leben spricht. Aber ich lade euch schon ein, dass Menschen in eurem Umfeld, die euch kennen, die mit euch unterwegs waren, das war nämlich so, Joab und David waren ja ganz eng aneinander, weil Joab der oberste Heerführer war. Ich möchte euch ermutigen, lasst von anderen Menschen in euer Leben sprechen. Nehmt nicht alles für bare Münze, also ich rede heute so viel in Redewendungen immer, ne? Also nehmt nicht alles für voll oder sowas, aber lasst doch die Menschen, die mit dir unterwegs sind, mal dir Feedback geben. Wo stehst du gerade? Was machst du gerade? Was triffst du für Entscheidungen? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da gemeinsam unterwegs sind. Und ich glaube, die Jahreslosung ist ja, prüft alles, aber behaltet das Gute, ne? Ist richtig? Und ich glaube, das passt genau dafür. Lass uns doch von anderen Menschen unser Leben reinsprechen. Wir prüfen das und wir behalten das Gute. Und wenn David das hier gemacht hätte, dann wäre all das nicht passiert. Und es vergehen 9 Monate und 20 Tage. Und das ist, ich muss sofort an eine Schwangerschaft denken. Wie gesagt, meine Frau sagt ja, man ist 10 Monate schwanger. Ich sage ja, es sind 9, also ist ja egal. Auf jeden Fall, es vergehen 9 Monate und 20 Tage. Und ich glaube, 9 Monate und 20 Tage hätte David Zeit gehabt, sich das nochmal zu überlegen. Hätte Zeit gehabt, irgendwie nochmal zu Gott zu kommen und zu sagen, irgendwie doch doof. Aber es kommt der Tag in Vers 10. Aber nachdem David das Volk gezählt hatte, also als sie schon wieder zurück waren und Bericht abgeliefert haben, schlug ihm das Herz. Und David sagte zum Herrn, ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Und nun, Herr, lass doch die Schuld deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Und ich glaube, der Schlüsselvers ist hier der erste Satz in Vers 10. Es schlug ihm das Herz. Ich glaube, auf der Herzensebene hat David gecheckt in diesem Moment, was schiefgelaufen ist. Nämlich war nicht die Motivation aus meinem Herzen zu sagen, ich möchte etwas Gutes für mein Volk, ich möchte doch was Gutes planen, so wie wir in der Elim Hildesheim planen, Elim Hannover, auch hier, wie ihr plant, sondern es ging nur um sein Ego. Es ging darum, herauszufinden, boah, was bin ich eigentlich für ein cooler Typ. Und in diesem Moment hat er das gemerkt. Und ich finde das so krass, weil 9 Monate vergangen sind. Und ich weiß selber, wie es ist, wenn man 9 Monate oder vielleicht sogar noch länger in die falsche Richtung läuft. Das ist richtig anstrengend. Du kämpfst, du quälst dich und denkst ja irgendwie, du tust das Richtige und läufst eigentlich blind durch dieses Leben. Und ganz oft ist es so, dass, jetzt kommt schon wieder so ein Wortspiel, dass man das erst checkt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist, dann checken wir erst, ah, war eine dumme Entscheidung. Und genauso ging es David auch. Und der Teufel nutzt hier etwas scheinbar Gutes gegen David. Er möchte, dass David denkt, ich kriege das Ding auch alleine hin. Dieses ewige Thema, was schon immer die Israeliten für ein Thema haben, das, was mein Leben auch schon immer irgendwie beschäftigt, ja, eigentlich kriege ich das doch irgendwie alleine hin. Ja, was brauche ich denn Gott? Das ist so ein Quatsch. Und ich glaube, hier geht es, das ist der dritte Punkt, es geht um Vertrauen. Vertrauen ist die Grundlage für alles. Das heißt, ich mache nicht erst Pläne und vertraue dann, sondern erst kommt Vertrauen. Gott, du sitzt auf dem Thron, du hast das letzte Wort und ich weiß, ohne dich kann ich nichts, aber mit dir kann ich alles. Dann übernehme ich Verantwortung und mache Pläne und dann gebe ich Gott diese Pläne hin und sage, Gott, ich habe mir Gedanken gemacht, du hast mir etwas gegeben, du hast mir ein Gehirn gegeben, du hast mir einen Zettel, eine Excel-Tabelle gegeben, keine Ahnung was, du hast mir ein Bankkonto gegeben, ein Einkommen, ich mache mir Gedanken, was kann ich denn dafür zu tun und Gott wird das segnen, wenn er das möchte. Gott wird aber auch sagen, Tobias, du bist auf dem falschen Dampfer und ich glaube, das ist die Grundlage für alles in unserem Leben. Es kommt immer erst das Herz. Es kommt immer erst das Herz und die Verbindung, die unser Herz mit Gott hat. Und genau das war das Problem, was hier bei König David einfach nicht mehr war. Und wir lesen ja weiter, dass dann eine Konsequenz kommt. Und zwar, dass Gott echt knallhart durchgreift. Und auch da habe ich meine Probleme mit gehabt, weil ich doch weiß, dass Gott ein gnädiger Gott ist, oder? Gott ist Gnade. Wenn jemand gnädig ist, dann ist es Gott. Ich meine, er schickt seinen einzigen Sohn für uns ans Kreuz. Und da in diesem Moment hat mir wieder meine Tochter geholfen. Am liebsten wäre ich auch immer nur gnädig mit meiner Tochter. Und wenn sie Mist baut, dann würde ich einfach sagen, ist okay, ist nicht schlimm. Es ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, sie hat ein Glas umgeschmissen oder keine Ahnung, was kaputt gemacht oder sich doof verhalten. Trotzdem liebe ich sie, ja. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass Gott nicht nur Gnade ist, sondern dass Gott auch Gerechtigkeit ist. Gott kehrt nichts unter den Tisch. Er kann nichts unter den Tisch kehren, weil er gerecht ist. Er kann sich nicht selber widersprechen, er kann nicht wider seiner Natur sein und deswegen musste es eine Konsequenz geben. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, weil er gesagt hat, es muss eine Konsequenz geben, jemand muss diese Schuld tragen. Ich kann das nicht einfach unter den Teppich kehren, weil das ist eine Lüge und Gott kann nicht lügen. Und ich glaube, das ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn meine Tochter Quatsch baut, Mist baut, dann muss ich konsequent sein. Wenn ich sage, es gibt Fernsehverbot, dann muss es Fernsehverbot geben. Weil sonst, sie nimmt mich nicht für voll. Und sie merkt, im Leben kann man sich alles so drehen, wie man es möchte. Und ich möchte aber, dass sie optimal vorbereitet ist aufs Leben. Ich möchte, dass sie versteht, wenn sie schlechte Entscheidungen trifft, dann kommt auch was Schlechtes hinterher bei raus. Und wenn ich sie nicht lieben würde, dann müsste ich das nicht machen. Aber wir müssen diesen Weg gehen. Und deswegen hatten wir auch gestern, als ich sie in ihrem Zimmer nicht eingesperrt habe, ich habe gesagt, geh mal auf dein Zimmer, überleg dir das mal, was du da gerade gemacht hast. Und dann regelt sich das ja auch relativ schnell. Und hier kommt die Konsequenz, dass Gott sogar 3 Dinge zur Auswahl gibt. Also das ist ganz schön fair, oder? 3 Sachen, du kannst dir eine aussuchen. Und David entscheidet sich hier für die Pest 3 Tage. Und ich finde das sehr, sehr hart. Wir lesen aber auch, dass Gott diese Strafe nicht bis zum Ende durchzieht, sondern dass Gott, ja, dass er ein weiches Herz hat. Und dass er sagt, es hat eine Konsequenz, aber trotzdem bin ich gnädig, weil er sagt, als der Engel, in Vers 16, als der Engel seine Hand über Jerusalem ausstreckte, um es zu vernichten, da hatte der Herr Mitleid wegen des Unheils. Und er sprach zu dem Engel, der unter dem Volk vernichtete, genug, ziehe jetzt deine Hand ab. Gott ist absolut gnädig, er ist aber auch absolut konsequent, aber in seiner Konsequenz ist er wieder der gnädige Gott, der gute Gott, der sagt, ich glaube, David, du hast deine Lektion gelernt. Deswegen können wir hier abbrechen. Und das lesen wir nämlich später in Vers 17. Da sagt David nämlich, siehe, ich habe gesündigt und ich habe verkehrt gehandelt, aber diese Schafe, was haben sie getan? Lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters sein. Und dieser Satz ist für mich das Ergebnis dieses ganzen Prozesses, weil David wieder Verantwortung trägt. Er hat verstanden, dass es nicht um ihn geht, sondern dass es um das Volk geht, dass es um diese Menschen geht, dass es um die Beziehung zu Gott geht. Und er übernimmt Verantwortung und sagt hier, hey, bestrafe mich, aber nicht das Volk. Natürlich trägt er Verantwortung für das Volk und deswegen muss das Volk mitleiden, aber trotzdem hat David, glaube ich, hier seine Lektion gelernt und hat gesagt, okay, ich habe es verstanden, es war meine Schuld und die müssen jetzt dafür leiden, aber das darf nicht sein oder das soll nicht sein. Und wenn wir dann weiterschauen, was danach passiert, das ist so mit das Letzte, was in Davids Leben passiert, danach übergibt er sozusagen den Staffelstab an seinen Sohn Salomo und Salomo baut er den Tempel wieder auf und wird einer der krassesten Könige, also noch viel, viel krasser als David es jemals war. Und ich glaube, dass diese Geschichte dazu beigetragen hat, Salomo so einen guten Start zu geben in seine Regentschaft, sagt man das, in sein Amt als König. Und ich glaube, das ist Gott. Gott denkt viel, viel weiter als heute, als morgen. Er denkt viel, viel weiter als Generationen, wie wir denken. Und deswegen war dieser Lerneffekt, den David hatte, der war wichtig für alles, was danach kommt. Der war wichtig für das Volk. Und ich glaube, so wie ich das Beste für unsere Tochter möchte, genauso möchte auch Gott das Beste für sein Volk und für uns. So, und jetzt dürft ihr gerne nach vorne, oder du darfst nach vorne kommen. Ja. Genau, ich würde euch einladen gerne, dass wir das vielleicht nochmal so ein bisschen reflektieren. Mir hat das total geholfen, diese Geschichte ganz neu zu verstehen, wo ich stehe zwischen Verantwortung und Vertrauen. Wo ich dazwischen stehe, ich mache mir Pläne, ich mache mir Gedanken, Gott fordert mich heraus und sagt nicht einfach nur bleib sitzen und warte, sondern geh Schritte, aber gleichzeitig vertrau mir, weil das nicht nur Einfluss hat auf mich und auf mein Leben, sondern auf die Menschen, auf meine Familie, auf mein Team, auf meine Mitarbeiter in der Elim und darüber hinaus. Das hat so viel Einfluss. Und auch klar ist, dass unsere Kraft nicht von der Größe unseres Heeres abhängt. Ich glaube, das ist uns das Erste, was uns bewusst wird. Aber ich glaube, dass David das hier nochmal ganz konkret lernen wollte und dass Gott das nochmal ganz konkret zeigen wollte. Ey, ich habe euch so oft gerettet, ich habe so oft euch befreit, obwohl ihr in der Unterzahl wart. Wir sind nicht abhängig von der Größe unseres Heeres. Wir sind nicht abhängig von dem Kontostand unseres Bankkontos. Wir sind nicht abhängig von anderen Menschen, von Vermietern, von Ärzten. Das sind alles Dinge, die uns zugute tun. Wir dürfen wo leben, wir haben Ärzte, die uns behandeln, aber letztendlich sind wir abhängig von Gott. Und ich glaube, das darf nochmal ganz tief in unser Herz heute Morgen reinfallen, dass wir sagen, hey Gott, ich gebe dir mein Herz, mein Leben ganz, ganz neu. Und da, wo ich es auf eigene Faust probiere, wo ich mit meinen Excel-Tabellen versuche, etwas durchzudrücken, was du vielleicht gar nicht möchtest, da lege ich das vor dich hin. Und ich möchte Schritte gehen, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte ganz konkrete Planungen auch machen für das, was du in mich hineingelegt hast, aber letztendlich lege ich alles vor deinen Thron, ich lege alles vor dich hin. Und ganz oft geht es mir so, dass ich denke, ich weiß eigentlich, dass es dran ist, schon die nächsten Schritte zu gehen. Ich weiß eigentlich, wo ich ganz grob hin will, wo Gott mit mir hin will, aber es macht mich so ohnmächtig, dieser Gedanke, weil das einfach viel zu groß ist und ich keine Ahnung habe, was ist eigentlich der nächste Schritt. Und Jesus, ich bitte dich, dass egal vor welcher großen Herausforderung wir gerade stehen, ob das ein Umzug ist, ob das ein Jobwechsel ist, ob das gesundheitliche Themen sind, ob das Probleme sind in Ehen, in Beziehungen. Jesus, du kennst unsere Herausforderungen, du kennst unsere Probleme. Und ich bitte dich, dass wir dir vertrauen in diesem Ganzen und dass wir, obwohl das so groß ist, trotzdem anfangen, die ersten Schritte zu gehen, Jesus. Nicht einfach nur starr da zu bleiben und zu sagen, ja Gott, du wirst es schon alles regeln, du wirst es schon alles machen. Heiliger Geist, fließe du nur, ich lese genug Bibel und dann passiert es. Gott, wir sind keine Marionetten. Du hast uns nicht geschaffen als irgendwelche Roboter, die einfach nur das tun, was du sowieso schon vorbereitet hast. Sondern du hast uns ein Gehirn gegeben, du hast uns Talente gegeben, Befähigungen gegeben. Und Gott, wir wollen die einsetzen, um dein Reich zu bauen, um die nächsten Schritte zu gehen. Und trotzdem wollen wir dir zu 100% mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind, wollen wir dir vertrauen. In der Vorbereitung auf heute Morgen hatte ich so ein Bild von einer Linie, die gezeichnet wird, ein Strich, also eine, vielleicht auch eine Geschichte, die erzählt wird. Und irgendwann hört diese Linie auf und es passiert nichts mehr. Und jetzt sitzt die Person, die diese Geschichte geschrieben hat, die diese Linie gemalt hat, sitzt da und sagt, ich kann nie wieder da anknüpfen, weil es wird keine durchgängige Linie sein. Weil wenn man absetzt mit dem Stift und dann wieder anfängt, dann sieht man, wo das passiert ist. Und das stresst dich so sehr, dass du nicht weitermachst. Einfach weil du weißt, da ist ein Knick jetzt in dieser Linie, das ist nicht perfekt, das ist nicht richtig. Und du schiebst es vor dir her und sagst, ey, eigentlich will ich diese Linie weitermalen. Eigentlich möchte ich mit Gott weitere Schritte gehen, aber das sieht nicht gut aus. Das sieht irgendwie doof aus, das nervt mich. Das ist wie so ein Monk, der in dir ist, wo du sagst, nein, ich kann das nicht machen, weil ich sollte, aber ich will es nicht, weil es ist nicht richtig. Und ich glaube, Gott möchte dich heute Morgen ermutigen, einfach weiterzumalen, den Stift anzusetzen, da an weiterzumachen, wo du aufgehört hast. Und ich glaube, dass Gott das nutzen möchte. Ich glaube, dass Gott mit dir eine wunderbare Geschichte vorhat. Und ich glaube, dass, wenn du heute anfängst, die nächsten Schritte mit ihm zu gehen, dass du morgen schon gar nicht mehr daran denkst, wie es aussieht, dass du die Linie neu angesetzt hast. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich ihm zu vertrauen und zu sagen, ja, Herr, ich will das eigentlich nicht, aber ich gehe es mit dir und ich gehe jetzt diesen Schritt, weil dieser Schritt, den darfst du tun. Den wird Gott nicht für dich tun. Und noch einen weiteren Eindruck, den ich hatte. Ich habe unseren Geschirrspüler in den letzten 6 Monaten, ich glaube 5-mal repariert. Und jedes Mal ist wieder Wasser ausgelaufen, weil ich irgendeine Dichtung, ich habe diesen Fehler nicht gefunden. Und jetzt, glaube ich, habe ich den Fehler gefunden in Jesu Namen. Ich habe noch eine Dichtung ausgetauscht. Ich kann dieses Ding jetzt in- und auswendig auseinandernehmen. Also wenn ihr Probleme habt mit eurer Geschirrspülmaschine, sagt mir Bescheid, ich kann alle Dichtungen wechseln, alles neu machen. Aber das Thema mit diesem Geschirrspüler war, die wirkliche Ursache zu finden, den Kern zu finden. Und wie oft, Jesus, denke ich, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es gecheckt. Was kann jetzt noch passieren? Und ich glaube, ich werde wie David, der sich denkt, wow, ich habe hier über 1 Million Leute. Und Jesus, ich bitte dich wirklich, dass du unser Herz bewahrst und unser Herz behütest, dass wir nicht hochnäsig werden, dass wir nicht denken, wow, jetzt habe ich es verstanden, sondern dass wir demütig mit dir unterwegs sind, Jesus. Und dass wir jeden Tag, Jesus, jeden Tag aus deiner Hand leben. Nicht sagen, boah, jetzt habe ich es erstmal geschafft, jetzt habe ich Ruhe für ein halbes Jahr, weil ich habe das und das hinbekommen. Sondern ich bitte dich wirklich, Jesus, von ganzem Herzen, dass wir jeden Tag an deinem Herzen hängen. In jeder Sekunde. Und bei all unseren Plänen, bei unseren Herausforderungen, bei all unserem Stress, den wir haben, Jesus, dass unsere erste Reaktion ist, Gott, ich komme an dein Herz. Und dann bleibe ich nicht stumpf da und hängen, sondern Gott, ich will mit dir gemeinsam neue Schritte gehen. Und bei dem Geschirrspüler war es so, dass ich, ja, keine Ahnung, 4, 5, 6 extra Runden gegangen bin und immer wieder nochmal neu gucken musste. Und Gott, ich danke dir, dass du ein geduldiger Gott bist. Ich danke dir, dass du mich nicht fallen lässt, auch wenn ich das 100. Mal auf die Schnauze falle. Wenn ich das 100. Mal denke, jetzt habe ich irgendwas gecheckt oder jetzt will ich irgendwas alleine probieren oder was auch immer. Ich danke dir, Gott, dass du gnädig bist, dass du gut bist. Und dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen und immer wieder uns an dich dranhängen dürfen und sagen dürfen, Gott, ich komme ganz neu zu dir. Und ich will die nächste Linie mit dir malen. Und auch wenn ich übermorgen wieder absetze und es nicht hinbekomme, es ist okay, weil du bist gnädig, du bist geduldig, Jesus. Und ich lade dich ein jetzt einfach, wir haben alle unsere Augen, glaube ich, sowieso schon geschlossen. Ich lade dich ein, wenn du heute Morgen da bist und du sagst, hey, ich kenne diesen Jesus gar nicht, ich kenne diesen Gott gar nicht, aber ich würde ihn gerne kennenlernen, würde gerne gemeinsam mit ihm Schritte gehen. Genau, wenn du willst, guck gerne auf den Boden oder mach die Augen zu. Wenn du heute Morgen da bist und du sagst, hey, ich möchte mit Gott Schritte gehen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, ich möchte gemeinsam mit ihm das beste Leben leben, dann lade ich dir ein, ganz kurz deine Hand zu heben und dann werden wir gemeinsam kurz beten, wenn du möchtest. Wenn du heute Morgen da bist, dann kannst du jetzt ganz kurz einfach deine Hand heben. Ich frage immer mindestens 2-mal. Also wenn du heute Morgen da bist und du möchtest Jesus dein Leben anvertrauen, dann lade ich dich ein, gerne kurz deine Hand zu heben und wir werden ganz gemeinsam, kurz gemeinsam beten. Yes, danke, danke. Ist noch jemand da, der heute Morgen sagt, yes, ich will gerne mit Jesus durchstarten? Hey, liebe Gemeinde, lass uns doch gemeinsam beten. Ich bete einfach vor und ihr betet einfach laut nach und wir beten gemeinsam mit den 2 Leuten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst und dass du mich trotzdem liebst. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, um meine Schuld zu tragen, damit ich frei sein kann und zu dir kommen kann. ich gebe dir heute mein Herz. Ich gebe dir heute mein Leben. Ich gebe dir alles, was ich habe und was ich bin. Danke, dass du jetzt mein Gott bist und dass deine Pläne in mein Leben kommen. Ich danke dir von Herzen. Amen. Amen.